SRF 2 Kultur.
Kontext mit einer Reportage von Michael Marek und Sven Weniger. Die Antarktis ist die letzte Landmasse der Welt, die noch fast vollständig sich selbst überlassen ist. Der sechste Kontinent, die riesige Unbekannte. Um ein Viertel größer als Europa, zu 97% von Eis bedeckt, mit einer Küstenlinie so lang, dass sie von der Schweiz bis nach Neuseeland reichen würde. Drei Viertel des Süßwassers der Erde sind in der Antarktis gebunden. Heimat für Pinguine, Wale, Seehunde und Albatrosse. Besucher aus der ganzen Welt wollen diesen faszinierenden Kontinent sehen. Welche Gefahren bestehen durch die Kreuzfahrtschiffe, die sich hierher wagen? Im ewigen Eis, die Antarktis, die Umwelt und der Tourismus. Ein Feature von Michael Marek und Sven Weniger.
Come along, folks! Okay, what you have to acknowledge is the size. All right?
Marcel Lichtenstein ist ein Spaßvogel, Geschichtenerzähler und Entertainer. Heute haben es ihm die Seeelefanten angetan.
There are no parakeets either.
Kommt her, Leute, schaut euch das an. Allein ihre Größe, Wahnsinn. Wir haben darüber schon gesprochen. Unten im Meer zählen vor allem Gewicht und Masse. Hier an Land hört man ihre normalen Geräusche. Aber wenn sie unter Wasser tauchen, dann sind diese Typen wie Pavarotti. Einfach fantastische Sänger.
This is a normal type of sound they make. But when they're in the water, these guys are Pavarotti. They're fantastic singers.
Lichtenstein ist Naturforscher, Botaniker und jüngster Spross einer weit verzweigten Familie von Wissenschaftlern, die überall in der Welt Flora und Fauna nachstellen. Und das seit Generationen. Der 42-jährige, bullige Costa Ricaner mit dem schwarzen Vollbart steht auf einem steinigen Küstenhang in Hannah Bay auf Livingston Island. Hier, etwa 1000 Kilometer von der Südspitze Südamerikas entfernt, versammelt sich um ihn herum eine kleine Gruppe Touristen.
One very clearly changing its skin. He's peeling off like a banana.
Livingston Island liegt in der Westantarktis. Im 19. Jahrhundert kamen Walfänger und Robbenjäger hierher. Heute sind es die Touristen. Verpackt in Thermohosen und knallroten, dick gefütterten Windjacken mit dem Logo eines Kreuzfahrtschiffes.
That's a male. He's not farting. He's just showing his opinion.
Menschen sehen sie so gut wie nie. Angst haben sie keine. Das hier ist ihr Territorium. Das machen die Seeelefanten laut grunzend klar. Denn das hier ist die Antarktis. Und hier auf Livingston Island ist auch der Schauplatz erotischer Eskapaden, erzählt Marcel Lichtenstein begeistert.
You get the Antarctic hair grass and the Antarctic carnation.
Hier habt ihr die antarktische Schmiele und den Perlwurz. Ich bin ja Botaniker. Für mich ist das jetzt der Moment höchsten Glücks. Klar, beide sind sehr klein. Aber schaut euch um. Hier gibt es sonst fast nichts. Das ist der lebensfeindlichste Ort des Planeten. Und diese beiden wachsen trotzdem hier. Sie sind die beiden einzigen Pflanzen des Kontinents, die sich über Samen vermehren. Diese beiden hier haben Sex in der Antarktis.
Look around. These guys have sex in Antarctica.
Gebannt blicken die Touristen auf den Boden, als müsse dort gleich Ungeheures passieren. Freie Liebe unter dem Gefrierpunkt. Doch die beiden Graskissen zittern nur leicht im Wind. Lichtenstein genießt diese Auftritte, die ihm ungeteilte Aufmerksamkeit garantieren. Und seine Gäste lieben ihn für die Inszenierungen, die er aus jedem seiner Ausflüge macht.
Das Südpolarmeer ist sicherlich einzigartig in seiner Beschaffenheit, geprägt durch die tatsächlich extremen Bedingungen, die in dieser Region vorherrschen. Wir sprechen von Temperaturen, die bis zu minus 60 Grad runtergehen. Wir sprechen von Windgeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern in ihrer maximalen Stärke. Es sind harsche Lebensbedingungen für natürlich entsprechend auch die Tier- und Pflanzenwelt.
Tim Packeiser ist Meeresschutzexperte beim World Wide Fund for Nature, WWF, eine der weltweit größten internationalen Naturschutzorganisationen.
Und die Organismen müssen sehr spezialisiert sein, um überhaupt in solchen Lebensräumen gedeihen, leben zu können. Wir finden eine vielleicht für viele Menschen nicht vorstellbare Artenvielfalt, die von Muscheln, Krebsen, Würmern über ein Fischreichtum bis hin zu dann den eher bekannten Säugetieren in der Region kommen. Das heißt, wir sprechen von verschiedenen Walarten, die in der Region vorkommen, von Robbenarten, aber auch eben von einer ganzen Reihe von Seevögeln. Bekannt sind natürlich die Pinguine, die in dieser Region vorkommen, aber eben auch Albatrosse, Sturmtaucher, verschiedene Vogelarten. Das heißt, dass die Tierwelt sehr sensibel reagiert gegenüber potenziellen oder tatsächlich auftretenden menschlichen Störungen oder Eingriffen.
The Last Frontier, die letzte Grenze der Zivilisation. Die Antarktis hat Entdecker und Abenteurer seit jeher fasziniert. Der Norweger Roald Amundsen und Robert Scott lieferten sich 1911 ein für den Engländer tödliches Rennen darum, als erster den Südpol zu erreichen. Über ein Jahr steckten der Abenteurer Ernest Shackleton und seine Männer 1916 im Packeis des Weddell-Meeres fest, nur wenige hundert Kilometer von Livingston Island entfernt, dort, wo der Kreuzfahrer gerade unterwegs ist. 100 Jahre später reisen auch Urlauber hierher. Seit ausgeklügelte Satellitennavigation und präzise Wettervorhersagen die Gefahren rund um den Kontinent beherrschbar erscheinen lassen.
Der Tourismus ist aus unserer Sicht von zwei Seiten zu betrachten. Einerseits freuen wir uns natürlich über das Interesse, eben diese Region zu erkunden mit all ihrer Faszination. Allerdings hat eben in den letzten Jahren der Tourismus stark zugenommen. Ich glaube, Anfang der 90er Jahre sind es knapp 7000 Menschen gewesen, die die Region besucht haben. Und die Zahlen sind hochgegangen in den letzten Jahren auf teilweise 40.000 Besucher pro Jahr. Und entsprechend treten dann Fragen auf. Wie wird der Tourismus, wie werden Reisen in die Region geregelt, gemanagt? Das heißt, welche Vorschriften gibt es für die Besucher? Und für uns ist es entsprechend wichtig, dass natürlich, wenn Tourismus stattfindet in der Region, dass er naturverträglich, umweltverträglich läuft und dass die Menschen in der Region keinen irgendwie gearteten, nachhaltigen Einfluss hinterlassen. Das heißt, es soll mit Sorge betrachtet werden, wann und an welchen Orten, zu welchem Zeitpunkt die Menschen tatsächlich an Land gehen können.
Seit 2006 dürfen, wenn Sie jeden der etwa 160 festgelegten Landeplätze der Antarktis besuchen wollen, nur noch kleinere Motorschiffe mit geringem Tiefgang und maximal 200 Passagieren an Bord bis zu 100 Touristen gleichzeitig an Land bringen. Schiffe mit über 500 Passagieren dürfen gar keine Landgänge mehr durchführen. So präzise und scharf sind die Regularien. Zurzeit sind nur 25 Kreuzfahrer beim Internationalen Verband der Antarktis-Reiseveranstalter für Landgänge registriert.
Das Erste, was ich heute Morgen gesehen habe, als ich meinen Vorhang in der Kabine zurückzog, waren Wale. Einfach fantastisch. Da war diese Walflosse, die ins Wasser klatschte.
Bonjour, bon après-midi à tous et merci d'être venus.
6 Uhr in der Früh, der erste Morgen vor der Antarktisküste. Die Wasseroberfläche ist glatt wie ein Spiegel, die Passagiere haben sich an Deck versammelt. Nach einer wilden Überfahrt durch die Drake-Straße liegt die Wilhelmina Bay am Nordende der antarktischen Halbinsel in absolutem Frieden da.
Und dann haben wir Seelöwen gesehen. Wir haben uns sofort angezogen und sind raus, aufs Oberdeck. Echt spektakulär. Das erste Tageslicht bringt die Spitzen der vereisten Berge zum Glühen. Man kann das kaum auf ein Foto bannen. Es ist so ehrfurchtgebietend. Das ist wie beim Grand Canyon. Du kannst nicht ein Foto machen und alles drauf haben. Und genauso ist das hier auch.
Grand Canyon. You cannot take one picture and have it all in the picture.
Okay. Bye.
Start zur ersten Expedition, wie die täglichen Ausflüge in den robusten Schlauchbooten des französischen Kreuzfahrtschiffes heißen. Wie Hühner auf der Stange drängen sich 10 Vermummte auf den Gummiwülsten. Der Mann am Steuer dreht den Außenborder auf. Ein dünner Schleier aus eisigem Meerwasser überzieht die Passagiere. Das Schelfeis der Wilhelmina Bay kommt näher. Dann betreten die Urlauber festen Boden, zumindest scheinbar.
Well, right now we are in Wilhelmina Bay. And we have a gorgeous weather.
Wir sind gerade in Wilhelmina Bay angekommen. Wir haben heute tolles Wetter. Hier finden wir für gewöhnlich Schelfeis. Das sind große Eisplatten, die auf dem Meer schwimmen.
Omblin Chabasseur, Biologin aus dem Wissenschaftsteam an Bord, beschreibt, wo der Kreuzfahrer gerade vor Anker liegt.
Das Eis hier ist mehr als einen Meter dick. Wir können also leicht landen. Um das festzustellen, kommen wir Guides vorher herüber, graben so tief wie nötig und flaggen ein Areal aus, das betreten werden darf. Manchmal gibt es allerdings Spalten und Risse in der Eisplatte oder die Dünung ist zu stark. Dann ist es zu gefährlich. Aber heute haben wir Glück und es ist ein toller Tag. Viel Spaß also.
So we're lucky today and it's a beautiful day.
Thank you. Die Gefahr besteht sicherlich, je mehr Menschen Lebensräume, Regionen erkunden, dass eben damit auch Schäden einhergehen. Es gibt ein Sicherheitsnetz sozusagen bezogen auf die Antarktis durch die schlichtweg extremen klimatischen Bedingungen, die dort herrschen in der Region, die uns Menschen zumindest davon abhält, diese Region der Erde nachhaltig sozusagen zu besiedeln werden. Nichtsdestotrotz ist der Mensch in der Antarktis angekommen. Über die Forschung, mittlerweile auch über die Nutzung von Ressourcen, sprich vor allem Fischerei, als auch neuerdings den Tourismus. Und da müssen wir genau hinschauen, welche Folgen damit einhergehen und wie wir dann entsprechend Schäden vermeiden können.
Glasklar ist die Luft in der etwa einen Quadratkilometer weiten Wilhelmina Bay. Ringsherum erheben sich kantige Gebirgszüge. In kurzen Abständen werden sie von zahlreichen funkelnden Gletschern durchbrochen, die bis zum Ufer der Bucht reichen. Wie zersprungenes Glas treiben kleine und große Eisschollen in der Bay. Einsam und wie verloren liegt das Schiff in dieser ungeheuren, lautlosen Weite vor Anker.
As you can see, sometimes you have the chicks trying to run after the parents.
Wie ihr sehen könnt, versuchen die Jungen den Eltern hinterherzurennen, um gefüttert zu werden.
Meeresbiologe José Sacaria erklärt.
Die haben dazu aber keine Lust mehr, weil die Jungen schon älter sind. Sie stoßen die Kleinen ins Wasser, damit diese selbst fischen. Da hinten sitzen auch einige Kormorane auf den Felsen. Es gibt also zwei Vogelarten hier. Von den 6 Pinguinarten leben an diesem Ort aber nur die Eselspinguine.
Touristen und Guides spazieren zwischen den Pinguinen und ihren Jungen herum. Die Tiere der Antarktis kennen keine Scheu vor Menschen, zu selten sehen sie welche. Während der 10 Tage, die der Kreuzfahrer durch die Inselwelt kurft, bekommen ihre Gäste nur ein weiteres Kreuzfahrtschiff aus der Ferne zu sehen. Nach mehreren Havarien erklärte die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO, eine UNO-Organisation, 2011 die Gewässer südlich des 60. Breitengrades zum Sperrgebiet. Und zwar für Schiffe, die mit billigem Schweröl betrieben werden und einen enorm umweltschädlichen CO2-Ausstoß haben. Stattdessen dürfen seitdem nur Schiffe, die das teure Leichtöl verbrauchen, die Region befahren. Tim Packeiser vom WWF.
Diese Regelung muss es für alle Weltmeere geben, weil es aus unserer Sicht schlichtweg unvertretbar ist, dass die Schifffahrt eben andernorts mit Schweröl überhaupt operieren darf.
Für Schiffe mit mehr als 2000 Passagieren, die früher die Küstengewässer der Antarktis regelmäßig auf- und abkreuzten, auch ohne ihre Gäste an Land zu bringen, wurden die Treibstoffkosten danach zu hoch. Doch die Maßnahmen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und des Internationalen Verbandes der Antarktis-Reiseveranstalter konnten den Boom nur kurzzeitig deckeln.
Wir werden eure Stiefel dekontaminieren, ganz einfach, indem ihr durch eine Wanne mit Desinfektionsmittel lauft, bevor ihr die Zodiacs besteigt. Es werden keine Lebensmittel mit an Land genommen, um jegliche Kontamination zu vermeiden.
Raphael Sané, ein drahtiger junger Franzose mit schwarzem Stubbelbart, ist der Expeditionsleiter. Er fasst in einem Grundsatzvortrag an Bord die allgemeinen Bedingungen zusammen, die jeder strikt befolgen muss, der antarktischen Boden betreten will.
Wasser ist kein Problem. Dafür geben wir hier Flaschen aus. Natürlich wird auch nichts eingeritzt, wie Nadine und Roger waren hier oder so. Das geht gar nicht. Und natürlich wird auch nichts, was wir mitbringen, zum Beispiel Wasserflaschen, dort gelassen und nichts von dort mit zurückgebracht. Gar nichts. Keine Pflanzen, keine Steine, keine Tierknochen. Das Einzige, was ihr zurückbringen könnt, sind die Fotos, die ihr macht. Wir treten auch nicht auf die Moose dort auf den Felsen. Und dann die Tiere. Sie sind wild, sie jagen und werden gejagt, möglicherweise auch, wenn wir mitten unter ihnen sind. Aber wir greifen niemals ein. Wir laufen durch Kolonien mit Tausenden von Pinguinen, Sturmvögeln, Möwen, die uns kaum beachten. Das ist fantastisch. Wir wollen aber unbedingt vermeiden, sie zu stören. Das ist ihr Zuhause. Das bedeutet auch, ihnen nicht zu nahe zu kommen und immer aufmerksam zu sein.
Penibel führen Sané und seine Kollegen Protokoll über alles, was ihnen während der Expedition auffällt. Jeder noch so kleine Vorfall wird in ihren Logbüchern vermerkt.
Yes, of course, there is a form for almost everything. If you have collision with whales, if you see new crevasses in the field, you can report it. If you have a bird landing accident.
Natürlich gibt es für fast alles ein Formular. Wenn man mit einem Wal kollidiert, wenn neue Gletscherspalten auftauchen, wo Touristen an Land gehen, wird das gemeldet. Wenn ein Vogel aus irgendeinem Grund auf unserem Schiff landet, wird das gemeldet. Kommt ein Tier durch einen Menschen zu Schaden, auch. Hat sich eine Pinguinpopulation verringert, wie viele und welche Wale wir gesehen haben? Alles, damit die IAATO zu jedem Zeitpunkt einen genauen Überblick darüber hat, was hier los ist. Ob es Umwelteinflüsse seitens der Schiffe und ihrer Passagiere gibt, ob bestimmte Landeplätze vorerst nicht mehr aufgesucht werden sollten. Darüber gibt es dann nach Saisonende eine dicke Akte, die von jedermann eingesehen werden kann. Wir hatten gerade einen Schneesturmvogel, der auf dem Vorderdeck gelandet ist. Unverletzt. Er war nicht gegen ein Fenster geflogen, sondern wollte sich wohl nur ausruhen. Auch dafür mussten wir ein Formular ausfüllen.
And we had to put it in a box and to release it and land, and yes, we had to fulfill a form.
Warum wir uns so sehr um den Schutz genau dieser Regionen bemühen, ist immer noch die Tatsache, dass das Südpolarmeer bis heute eines der am wenigsten beeinträchtigten oder am wenigsten beeinflussten Meeresregionen der Erde darstellt. Eine Tatsache, die eben leider Seltenheitswert mittlerweile hat und eine Tatsache, die uns umso mehr veranlasst, eben genau diesen Lebensraum so zu bewahren, um ihn vor zumindest zukünftigen Störungen zu schützen. Wenn es um konkrete Änderungen in der Umwelt im Südpolarmeer oder im Randbereich des antarktischen Kontinents geht, ist ganz bestimmt eben der Klimawandel mit seinen Folgen am ehesten zu beobachten, dass in einigen Regionen sehr umfangreich schon Schelfeis insbesondere in der Fläche zurückgegangen ist. Was allerdings damit einhergeht, egal ob Eismassen abnehmen oder zunehmen, dass es jeweils eben Auswirkungen auf das Ökosystem und eben auch auf einzelne Tierarten hat. Als ein Beispiel, wenn eben tatsächlich die Schelfeisfläche abnimmt, die wiederum gleichzeitig Brutgebiet für bestimmte Seevogelarten, zum Beispiel eben die Pinguine darstellt, kann man sich vorstellen, dass eben die zur Verfügung stehende Fläche eben auch reduziert wird. Und das wird Folgen haben entsprechend eben auch auf diese Tierart und damit eben auch das Ökosystem. Den zweiten Einfluss, den wir eher lokal beobachten können, ist tatsächlich die Auswirkung der Fischerei, die stattgefunden hat eben in den letzten Jahrzehnten. Ein Beispiel, die geschätzten Bestände des Blauwales, die zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts noch auf 230.000 Einzeltiere sozusagen geschätzt wurden. Durch den kommerziellen Walfang hat die Menschheit es geschafft, diesen Bestand auf 2.300 herunterzuwirtschaften. Ich sage es einfach mal so. Aktuell ist es dann vor allem die kommerzielle Fischerei, wie sie auf den antarktischen Seehecht oder den schwarzen Seehecht stattfindet oder eben die Fischerei auf Krill. Klassisch gesehen sind das sicherlich einer Seite Russland, China, Japan, Südkorea und Norwegen, die sehr umfangreich in der Region Fischereiinteressen verfolgen.
Prüfer des Internationalen Verbandes der Antarktis-Reiseveranstalter kommen regelmäßig an Bord der Schiffe, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Ist Antarktistourismus also eine gute Sache? 29 Kreuzfahrtschiffe, die mit leichtem Schiffsdiesel betrieben werden, sind zurzeit Verbandsmitglieder, aber eben nicht alle. Schätzungsweise ein paar tausend Touristen im Jahr werden von Schiffen an Land gebracht, die nicht der Internationalen Vereinigung der Antarktis-Reiseveranstalter angehören. Diese unterliegen dann nur den Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und deren Kontrolle durch Offshore-Steueroasen, unter deren Flagge viele registriert sind. Und die dürfte, so vermutet Expeditionsleiter Raphael Sané, oft eher lax sein. Dazu kommen japanische Walfänger und Cargoschiffe des weltweiten Seehandels, die ebenfalls im Südpolarmeer unterwegs sind.
I think the tourism is not the main threat in Antarctica. I think the willing to exploit.
Der Tourismus ist nicht die Hauptbedrohung für die Antarktis. Die Versuchung, die Bodenschätze dort auszubeuten, ist eine weit größere Bedrohung. Kohle und andere wertvolle Rohstoffe unter dem 4000 Meter dicken Eispanzer, Öl und Gas im Meer sind eine große Versuchung. Der Tourismus mit all seinen Regularien ist da durchaus nachhaltig. Und ich sehe auch keine Anzeichen dafür, dass diese gelockert werden. Sie werden eher immer strikter. Ich bin in diesem Punkt sehr sensibel, aber für mich ist es bis jetzt in Ordnung.
And I'm very sensitive to this point. So far it's okay for me.
Wer sich den Antarktis-Vertrag von 1959 anschaut, der den Kontinent südlich des 60. Breitengrades als einzigen Ort der Erde festschreibt, der niemandem gehört, der findet auch die Karte, auf der ein gutes halbes Dutzend Staaten Gebietsansprüche anmeldet. Dort sind die Antarktis und das angrenzende Südpolarmeer bereits wie eine Torte aufgeteilt. Für den Fall der Fälle sozusagen, wenn irgendwann einmal die Selbstbeschränkung fällt.
Die Briten, die Franzosen, Australier und Neuseeländer berufen sich vor allem auf Forschungstätigkeit.
Völkerrechtler Rüdiger Wolfrum ist Richter am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg.
Norwegen beruft sich darauf, dass es dort eine Walfangtätigkeit wahrgenommen hat. Chile und Argentinien berufen sich darauf, dass Kaiser Karl V. die Antarktis einem Ritter Fernando de Oss übertragen habe. Und dieser habe sie weiterverkauft an den Vizekönig von Santiago de Chile. Und insofern seien Argentinien bzw. Chile Rechtsnachfolger des Vizekönigtums. Ein Viertel der Antarktis wird von keinem Staat beansprucht. Und nun gibt es eine dritte Gruppe von Staaten, zu der auch die Bundesrepublik Deutschland gehört, die keine Ansprüche erheben, aber alle anderen Ansprüche ablehnen.
Ob Gebietsansprüche nach der Unterzeichnung des Antarktis-Vertrags durch seine Mitgliedstaaten überhaupt durchsetzbar sein könnten, daran hat Rüdiger Wolfrum erhebliche Zweifel.
Wenn ein Staat den Antarktis-Vertrag verlässt, kann dieser Staat in dieser Region gar nicht mehr tätig werden, geschweige denn irgendwelche Rohstoffaktivitäten entfalten. Denn es ist dadurch so ein Regime geschaffen worden und dieses Regime besteht weiter, auch gegenüber demjenigen, der daran nicht gebunden ist.
Als 2013 die Chance bestand, mit 2,4 Millionen Quadratkilometern in der Rosssee und 1,6 Millionen Quadratkilometern im ostantarktischen Südpolarmeer die größte Meeresschutzzone der Welt zu schaffen, da scheiterte das Projekt kläglich. Und zwar auf einer internationalen Konferenz in der norddeutschen Hafenstadt Bremerhaven. Geladen hatte die Kommission für die Erhaltung der lebendigen Meeresschätze in der Antarktis, wie Tim Packeiser erklärt.
Das ist letzten Endes gescheitert an dem Widerstand von nur zwei Nationen, einerseits Russland und auf der anderen Seite die Ukraine. Offiziell haben sowohl Russland als auch Ukraine auf wissenschaftliche Fragestellungen verwiesen, dass aus deren Sicht noch nicht ausreichend Daten und Informationen über diese Gebiete gesammelt wurden. Der anderen Seite wurden rechtliche Bedenken ins Feld geführt, inwieweit diese Kommission das Mandat hätte, Meeresschutzgebiete auszuweisen. Aus Sicht des WWF, wie auch zahlreicher anderer Umweltorganisationen, wie auch verschiedenster Staaten, waren die vorgebrachten Gründe tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehbar und auch ungeeignet eben zu diesem Zeitpunkt. Dahinter sind ganz sicherlich wirtschaftliche Interessen zu sehen, hinsichtlich Fischerei in diesen Regionen verfolgt werden. Und das geht aber sicherlich in die Spekulation über eben auch geopolitische Fragestellungen, inwieweit Russland willens war, Vorschlägen zuzustimmen, die aus der westlichen Welt auf den Tisch gebracht wurden.
Beeindruckend, großartig, ein Privileg, etwas so Fantastisches sehen zu dürfen. Vor allem, dass er so flach oben ist, als ob jemand mit einem Messer die Spitze abgeschnitten hat.
Gewaltig und scharfkantig wie ein intergalaktischer Raumkreuzer driftet der Tafeleisberg heran. Gut 30 Meter hoch, 8 Fußballfelder groß, ein Block aus einem Guss. Nur ein Fünftel sei zu sehen, 4/5 lägen unter Wasser, kommt die Erklärung über den Bordlautsprecher. Der Monolith ist insgesamt so hoch wie der Kölner Dom.
Oh, jeez. Okay, welcome, folks. To me, an iceberg cemetery is basically an art museum with no tags.
Für mich ist so ein Eisbergfriedhof so etwas wie eine Kunstgalerie ohne Schilder an den Objekten. Jeder unterscheidet sich vom anderen und sie sind alle wunderschön. Da ist einer mit einer tollen diagonalen Kompressionslinie. Blaues Eis, Wahnsinn.
Manche sind unheimlich weit gereist, von der Rossee zum Beispiel. Der dort hat beim Schmelzen die Balance verloren und sich auf die Seite gedreht. Der da hinten mit seinem Bogen sieht aus wie der Arc de Triomphe. Und nur zum Mitschreiben, der größte jemals vermessene Eisberg hatte ungefähr 75.000 Quadratkilometer. Das ist etwas größer als Costa Rica.
In einigen Regionen in der Antarktis sind die Folgen des Klimawandels durchaus spürbar,
erklärt Meeresschutzexperte Tim Packeiser.
Die Schelfeisfläche geht in einigen Regionen zurück. Es wurden vermehrt Abschmelzen oder als auch Abbrechen von Tafeleisbergen in der Region beobachtet. In anderen Regionen an der Antarktis, rund um die Antarktis, kann beobachtet werden, dass das Meereis zunimmt. Auch das Schelfeis, die Schelfeisfläche wieder anwächst. Allerdings ist relativ klar, dadurch, dass wir von einem sehr sensiblen Ökosystem sprechen dort in der Region, dass es nachvollziehbar ist, dass jegliche Auswirkungen, die über den Klimawandel eben in der Region auftreten und vorkommen, eben natürlich auch Folgewirkung haben kann auf die Ökosysteme und entsprechend auf die Tiere, die in der Region leben.
Es ist dieses Gefühl der Zeitlosigkeit, das jeden ergreift, der die Antarktis besucht. Was Menschen vor 100 Jahren sahen, sieht heute noch genauso aus. Ein Raum immens groß, an dem die industrielle Revolution, Kultur- und Religionskämpfe, heiße und kalte Kriege, das Internet, Reichtum und Armut, Elend und Überfluss, all der Wandel, den die Menschheit über den Planeten gebracht hat, spurenlos geblieben sind.
This is so foreign to humans that we are no longer citizens of a country.
Das hier ist uns Menschen so fremdartig, dass wir nicht länger Bürger eines Landes sind. Wir sind Bürger eines Planeten. Man verliert hier seine Nationalität. Keiner stempelt deinen Pass. Du kommst in kein Land. Das hier gehört niemandem, sondern uns allen. Wir sind keine Costa Ricaner mehr, keine Franzosen, nur noch Homo sapiens, die die letzte Grenze besuchen.
Just a little Costa Rican from here or a French from there. We're just Homo sapiens visiting the last frontier.
Am Abend sitzt Marcel Lichtenstein beim Bier in der luxuriösen Lounge des französischen Kreuzfahrtschiffes. Allein, ohne Publikum, sein Arbeitstag ist vorbei. Der Schiffsdiesel wummert leise. Draußen senkt sich die Nacht über die Erde. Spaßmacher Marcel ist müde. Nur der Philosoph Lichtenstein ist noch hellwach.
I believe in greed, and I believe that greed is very strong in the human nature.
Ich glaube an den Neid. Er ist ein starker Charakterzug der menschlichen Natur. Ich denke, dass es ihn auch an diesem Ort gibt, leider. Der Antarktis-Vertrag wird deshalb Bestand haben, weil niemand will, dass der andere etwas bekommt. Die Argentinier wollen nicht, dass die Briten ein Stück Land bekommen. Und umgekehrt. Die Russen wollen nicht, dass die US-Amerikaner etwas kriegen. Niemand gönnt dem anderen irgendetwas. Und diese Kraft ist stärker als die Gier, selbst etwas zu besitzen. Ich hoffe, das bleibt so. Dann wird dieser Kontinent nie jemandem gehören.
Im ewigen Eis, die Antarktis, die Umwelt und der Tourismus. Sie hörten Kontext mit einer Reportage von Michael Marek und Sven Weniger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.